Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Insat. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den Namensvetter Michael. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Sie, guter Mann, sind ja von dem Zwei-Spieler-Modus-Podcast. Liege ich da richtig?
Ja, das ist richtig. Immer noch und auch immer wieder. Überaus hörenswert natürlich. Gleich nach der mein Gott, gleich nach, ich habe heute ein bisschen einen Knoten in der Zunge. Das passiert mir da natürlich nie. Wir reden in vollendeter Form mit höchstem Anspruch über die interessantesten Themen und deswegen sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen.
So. Ja, ihr macht ein Konzept, das es so in Deutschland einfach nicht gibt, nämlich dass alte Männer über alte Spiele reden.
Das gibt's ja gar nicht.
Völlig einzigartig.
Und ist natürlich auch, ich glaube, wenn es da mal Nachahmerprodukte irgendwo gibt, dann setzen die sich ganz sicher nicht durch.
Also, nee, auf gar keinen Fall. Ja, wenn dann nur der Zweispieler ist. Aber der Name deines Podcasts passt perfekt. Denn wir haben in der letzten Zeit ein Spiel im Koop-Modus gespielt, also in dem Fall zu zweit, aber es geht auch zu viert. Das vor allen Dingen aber auch im Mehrspielermodus einfach komplett aufdreht. Und zwar handelt es sich um das wunderbare Rogue Stormers. Mhm. Ein deutsches Roguelike Bullet Hellballer Dingelingens-Gedöns.
Ja, das ist wieder mal eine wunderschöne Genrebezeichnung. Ja. Ja, stimmt. Nee, also ich habe gestern, nachdem wir hatten ja gestern noch mal eine ganze Runde gespielt. Und mir sind so Assoziationen im Kopf rumgeschwirrt und ich konnte die irgendwie nicht so ganz einordnen, aber ich glaube, es erinnert mich am meisten vom Gameplay eher so an Metal Slug, wobei es ein bisschen von der Perspektive anders ist und so der Grafikstil, da hatte ich später so ein bisschen Erinnerung auch an Rayman, an die neueren Teile, an diese Rayman Legends und so. Weil das halt so gezeichnet ist und irgendwie so eine Kombination aus beidem mit sehr hübschem Shooter-Gameplay im Koop als Roguelike. Und das klingt ja erstmal auf dem Papier sehr gut.
Ja, das ist so ein Run-and-Gun sozusagen. Ich finde da, sowas ist eigentlich, Eslack ist da von der Bezeichnung eigentlich schon ziemlich akkurat. Also es ist im Grunde genommen eigentlich sehr, sehr stark, diese Richtung irgendwie. Das Interessante daran ist, dass das ganze Spiel aber durch diese Roguelike-Elemente auch so Zufallsprinzipien irgendwie drin hat. Also im Eslack und so bist du ja so durch vordefinierte Levels gelaufen irgendwie, die auch alle meistens irgendwie von Hand dann auch erstellt worden sind und so. Also richtig typisches Arcade-Gameplay. Aber hier bei Rogue Stormers hast du im Prinzip einfach so zufällig zusammengesetzte Level so. Aber das Gameplay an sich passt dann irgendwo. Also von der Perspektive her ist das sehr, sehr weit weg, aber auch. Also ja. Es ist auch nicht sprite-basiert oder so, sondern es sind alles irgendwie Polygone. Und so der ganze Look und so, das unterscheidet sich dann auch schon sehr. Aber ich würde schon sagen, dass das Genre so irgendwie damit reinpasst.
Ja, also was sie sehr geschickt gemacht haben vom Stil, was mir dann zwischendurch gestern aufgefallen ist, die Hintergründe, die sind ja handgezeichnet und nicht nicht zufallsgeneriert, sondern nur im Prinzip die Plattformsegmente im Vordergrund sind halt prozedural generiert und dadurch wirkt das alles zusammen halt immer sehr stimmig. Ne? Und das unterscheidet das natürlich so ein bisschen von, wie du schon sagst, von so Spielen wie Metal Slug, wo die einzelnen Level natürlich sehr genau dargestellt werden können und sehr fein detailliert. Ich finde den Kompromiss aber extrem gelungen. Und hier funktioniert auch dieses prozedural generierte. Es wirkt eigentlich immer, also schon sehr stimmig. Also die Level wirken immer, also nie jetzt irgendwie total zu einfach oder zu schwer. Nicht, dass irgendwie auf einmal in einem Abschnitt 25 Health-Packs liegen und unten rechts in der Karte dann auf einmal 3000 Feinde und die treffen sich dann irgendwo in der Mitte, sondern das ist alles immer sehr homogen verteilt, fand ich. Und eben auch wirklich so, dass man das Gefühl hat, man würde in einem handgebauten Level, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber durchaus in einem sehr ordentlichen Level sich bewegen. Und das ist ja immer so die Krux bei vielen so prozedural generierten Spielen, dass die das nicht so richtig hinkriegen. Und den Schuh kann man Rogue Stormers jetzt nicht anziehen.
Ja, und es verändert sich vor allen Dingen auch viel. Also wir haben hier kürzlich noch über Strafe gesprochen, ich und der Manu zusammen. Mhm. Bei Strafe war das so, das ist so dieses, ich habe den genauen Fachbegriff vergessen, aber es ist so semi-prozedural. Also es sind halt so Bausätze, die die sozusagen dann immer nur unterschiedlich neu kombiniert werden. Und bei Rogue Stormers geht es schon so eine komplett prozedural generierte Sache. Also klar gibt's da auch so Bausätze so ein bisschen. Aber man hat selbst nach mehreren Stunden nicht das Gefühl, immer denselben Level irgendwie zu spielen. So, weil der ganze Aufbau sich so stark verändert, dass man, das fühlt sich eigentlich immer relativ neu an. Und in seltenen, in wirklich nur sehr seltenen Fällen verkackt es der Level-Editor so ein bisschen. Also dann ist ja mal so ein Treppenelement irgendwie falsch gesetzt oder.
Wobei das eher witzig als schlimm ist.
Ja, und es ist aber nicht dramatisch, also es ist nie so ein Spielblocker irgendwie drin und so, und das ist eigentlich ganz cool. Nee. Bevor wir da jetzt genau auf dieses Rockhard eingehen, lass uns noch mal ganz kurz auch über diesen Grafikstil reden, so, damit man sich das so ein bisschen vor Augen führen kann. Das ist ganz witzig, also das ganze Spiel ist von den Black Forest Games, ne, die haben vorher Genesis das gemacht, und das Ganze hieß vorher Diesel Strömers, glaube ich, ne?
Ja, Diesel Stormers, aber dann mit diesem Metal-Ö geschrieben.
Genau.
Da hatte ich das auch schon mal auf dem Schirm. Das war, die haben auch, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob es in der Indie-Booth auf der Gamescom war oder selbst einen Stand hatten, vor, ich meine, 2, 3 Jahren nach dem Kickstarter hatten die da, glaube ich, schon mal was. Und seitdem hatte ich das auch immer so ein bisschen auf dem Schirm. Und jetzt, wo du mich dann auf Rogue Stormers angesprochen hattest, da wusste ich überhaupt nicht, wovon du redest. Weil die ja den Namen dann irgendwie umändern mussten, ne? Hattest du gesagt?
Genau.
Ich meine, das ist jetzt gerade wieder weg vom Grafikstil leider, das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ja, aber so ist das.
Natürlich, hier, wahrscheinlich kommst du drauf, weil Giant Sister Twisted Dreams ja so ein bisschen, erinnert so ein bisschen vom Stil auch daran, ne?
Ich finde den Stil sehr, und das meine ich hier sehr positiv, sehr deutsch. Mhm. Der erinnert mich nämlich total an so, es ist so eine Mischung aus Steampunk und deutschen Märchen so ein bisschen so. Also du kämpfst irgendwie mit so irgendwelchen, weiß nicht, also Handlungen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie sind Städte besetzt mit von Orks und blablub. Das sind die typischen Orks, aber die Orks haben so einen leichten Gnomen-Gartenzwerg-Charakter irgendwie, was ganz geil ist. Also auch zwar schon spitze Ohren und irgendwie so, aber die sind irgendwie so aus wie aus so einem Grimms-Märchen irgendwie rausgeholt, was irgendwie cool ist. Und ich finde auch so diesen ganzen Stil, also ich finde zum Beispiel, wie die Häuser hinten so gebaut sind, also so wie die Dächer geformt sind und so, das erinnert alles total an Grimms Märchen, finde ich.
Ja, wir haben uns ja auch beide gestern so unwillkürlich an Trine erinnert gefühlt, also auch, das ist ja auch ein sehr märchenhaftes Setting und eine sehr märchenhafte Grafik und den Ton trifft es ziemlich gut und hat halt wirklich diesen sehr coolen steampunkigen Stil noch dabei, ne? Also
genau.
Mit Luftballons sind mega Steampunk. Sie an Steampunk erinnert, Luftballons. Nee, halt so, einige von den Goblins sitzen halt in so einem Heißluftballon und schießen dann auf einen und so und alles funktioniert halt mit Dampf. Man hat auch selbst der Charakter hat so einen dampfbetriebenen Jetpack-Exosuit eigentlich, in dem er sitzt. Ne? Man ist dann halt auch ein Werwolf, was ja auch irgendwie so märchenhaft ist. Oder die anderen Charaktere, da sind wir jetzt leider ja noch nicht so weit gekommen, dass wir die alle spielen konnten. Aber ja, der Stil ist auch sehr einzigartig. Ne? Also es ist wirklich unverbraucht, auch ein bisschen mutig und sehr gut getroffen, finde ich. Also,
ja, genau. Und das ist auch echt cool. Also die Mischung ist ganz geil. Also die anderen Charaktere habe ich schon bei einem Kollegen gesehen. Ich habe einen Effekt-Kollegen, der eine frühe Version von dem Spiel schon gespielt hat, letztes Jahr irgendwie, als das noch nicht ganz im Retail-Markt angekommen ist. Da gab es schon Vorab-Versionen. Aber da habe ich dann die anderen Charaktere schon gesehen. Aber da ist auch bei denen ist so der Stil irgendwie mit drin. Also man hat irgendwie das Gefühl, man hätte denen so Motorräder auseinandergebaut, Bikes auseinandergebaut und daraus dann Rüstung gemacht. So. Also du hast also irgendwie dieses Diesel von Diesel Stormers ist da irgendwie noch mit drin, weil du irgendwie das Gefühl hast, da werden so wie in so einer Mad Max-Apokalypse einfach Autoteile auseinandergenommen irgendwie und dann zu Waffen umfunktioniert und zusammengebaut. Und so klingt das Ganze irgendwie auch. Das ist so sehr, sehr, da gibt's bestimmt einen Punk-Begriff für. Also für mich als Laie ist es Steampunk, vielleicht ist es auch Dieselpunk oder so.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ich fühle mich mit Steampunk auch nicht so richtig wohl, weil man kann das ja immer so ganz schwer so an genau definieren, aber man kann das immer so an so einzelnen Sachen festmachen, ne? Und da, also das sieht jetzt nicht aus wie Dishonored zum Beispiel, aber die Maschinerie und die Geschütze und die Waffen und so, die haben schon irgendwie so diesen Vibe, aber es ist irgendwie nicht ich kann das auch nicht besser definieren. Deswegen würde ich auch von genau. Steampunk reden, aber wahrscheinlich gibt es da einen deutlich besseren Begriff. Vielleicht
ja, es Dieselpunk. Gibt, da gibt es ja Dieselpunk. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Begriff, vielleicht kann uns da jemand helfen, der sich damit besser auskennt. Also es gibt ja so Subkategorien von den ganzen Punk-Sachen. Aber ich finde das irgendwie geil, dass das dann so gemischt wird mit halt diesen, mit so Häusern, die irgendwie so Wipfeldächer haben. Ja. Die wirklich dann so eher aussehen wie bei The Great Giana Sisters oder so. Ne? Das ist echt eine super schöne Mischung. Und was ich so gehört habe, also ich habe letztes Jahr auf der Gamescom ganz kurz ein Wort mit einem der Designer gewechselt und die haben gesagt, dass es vor allem im asiatischen Raum in Korea viele Leute anspricht, weil die das so da gar nicht kennen. Also die haben also der ganze, also was für uns natürlich so durch ein paar andere Spiele, was für uns schon mal so ein paar Mal begegnet ist mit diesen ganzen Punk-Sachen und so, dieser Märchenstil ist für den asiatischen Raum so komplett neu. Also die haben irgendwie sind da eher so die Sachen gewohnt, die uns dann wiederum faszinieren, so Anime-Stile ja, oder so, irgendwie sowas. Das ist, haben die natürlich jeden Tag und die langweilen sich da natürlich schon ein bisschen. Aber die, die haben hier bei diesen Diesel-Stores so, wow, das ist so europäisch und so. Vielleicht auch merkt man da so wirklich dieses Deutsch irgendwie so wie draußen. Das finden die unglaublich faszinierend. Also ich glaube, ich meine, es war China oder Korea, also ich weiß nicht so genau, aber da ist das Spiel sehr beliebt. Da kommt das total gut an und spielen die Leute da total gerne. Ja. Sehr, sehr cool.
Ja. Aber
ist ein Roguelike. Also vielleicht noch mal so, dann wieder zurück in den Schenker zum Spiel machen. Roguelike-Elemente heißt, es ist im Prinzip unendlich spielbar.
Ja.
Unendlich.
Ja.
Unendlich.
Ja, wäre es ja ohnehin schon beim Roguelike. Wobei Roguelikes ja irgendwo dann doch alle auch so ein Ziel haben, auf das man hinarbeiten kann. Aber dieses spezielle Roguelike, und bei mir ist das immer so Hit and Miss, also ich mag nicht jedes, also ich habe zum Beispiel Rogue Legacy, liebe ich, das finde ich, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das hole ich auch immer mal wieder raus, aber ich mag zum Beispiel Binding of Isaac nicht. So, das ist, also bei mir, manchmal klappt's, manchmal nicht, und hier fand ich's aber eigentlich ganz cool, so vom Fortschrittssystem, dadurch, dass man natürlich immer wieder klar, stirbt, ne? Man hat insgesamt, glaube ich, 6 Level, ne? Theoretisch. Ja. Mit 3 Endbossen und 3 Zwischenbossen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Wir haben es jetzt, glaube ich, maximal in den dritten Level einmal geschafft, ne? Mhm. Und was dann nicht so ist, ist, dass man irgendwie Geld anhäuft, dass man dann nachher nach dem Lauf irgendwie in einem Shop einsetzen kann, sondern man levelt zum einen auf und bei jedem Level up schaltet man nach dem Lauf einen Perk frei, der permanent für den Charakter, den man spielt, bleibt, hat darüber einen Fortschritt. Dann kann man im Level selbst halt zusätzliche Waffen kaufen durch das Geld, was man einnimmt im Spiel. Mhm. Und dann gibt's noch so globale Upgrades quasi für den Spieler und nicht für den einzelnen Charakter. Also es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Charaktere, ne? Mhm. Die dann halt global für alle wirken, wie zum Beispiel Heilung tickt ein bisschen schneller oder gibt ein bisschen mehr HP zurück oder sowas. Und da gibt's unglaublich viel freizuschalten. Also wie gesagt, wir haben jetzt auch wirklich ja auch einige Stunden zu zweit reingesetzt und jeder für sich ja auch noch mal eine Weile. Und wir haben es ja leider wirklich nicht mal über die Hälfte geschafft. Und dann hätten wir einen Durchlauf gehabt mit einem Charakter quasi. Ne? Und den zweiten Charakter schaltet man erst nach dem ersten Boss frei. Und ich glaube, wenn man den ersten Durchlauf mal mit einem Charakter durch hat, dann lass den vielleicht Level 15 sein, vielleicht Level 20. Hm. Aber jeder von den Charakteren kann halt erstmal auf Level 60 hochleveln.
Genau. Dann
hat er ungefähr 80 Perks, die er freischalten kann. Und es gibt halt noch diese globalen Upgrades, wo dann halt so Sachen bei sind, wie spiele das Spiel 20 Mal mit Charakter X durch oder so. Hm. Also da ist wirklich zumindest für viel Langzeitmotivation im Sinne von freischalten und stärker werden und so gesorgt.
Hm. Genau. Ja. Ich konnte schon ein bisschen Luft schnuppern, als ich das beim Kollegen gespielt habe. Da haben wir uns irgendwie so eine halbe Stunde beschäftigt. Der war dann auch schon ein ganzes Stück weiter. Dann konnte ich dann auch schon den vierten Level dann zum Beispiel sehen. Ich habe dann auch noch nicht den letzten gesehen. Aber da war irgendwie so auch so der Boss dabei, der so ein bisschen aussah wie so ein großer Priester, der durch die Luft flog. Sehr auch lustig. Gut, ja. Ja, und das ist, man kann sich da eine Weile mit beschäftigen. Es ist vor allen Dingen auch sehr schwer. Also es ist Roguelike-typisch halt ein Spiel, das dir auch nicht schenkt. So, man wird halt erst immer stärker und besser, wenn man auch eine ganze Zeit lang irgendwie da reingesteckt hat, irgendwie so. So, die Mechanismen sind auch wirklich so bewusst so gesetzt irgendwie. Also du wirst deine Schüsse werden dann halt mit der Zeit auch stärker mit jedem Level up und du wirst widerstandsfähiger, du wirst dann halt auch. Hoppla, Telefon, einen Moment. Na, jetzt ist die Leitung belegt. Na, das schneide ich nachher raus. Das die oder ich lasse es drin, das ist ja live. Wer so. Weiß. Also die
Bitte? Ich sag, wer weiß?
Wer weiß? Die Sache ist, dass diese also deine Schüsse werden stärker, deine ganzen Stats werden halt irgendwie stärker, du wirst dann irgendwie teilweise auch schneller schießen. Jeder Charakter hat ja auch so eine Sonderfähigkeit. Also zum Beispiel hat der erste Charakter, der hat irgendwie so eine Maschinenpistole, der kann dann in so einem Rage-Modus auf die Figuren schießen. Irgendwie, das ist eine Fähigkeit, die man noch erweitern kann, die sich dann zum Beispiel auch schneller auflädt. Dann kriegst du auch so abgefahrene Perks. Also es gibt auch so Sachen irgendwie, dass du dir zum Beispiel dann auch Flügel holen kannst irgendwie. Dann kannst du so durch den Level fliegen. Es gibt Double Jumps, es gibt irgendwie andere, ganz viele verrückte, lustige Fähigkeiten, wo du dir die Spielweisheit dann irgendwie auch entsprechend anlegen kannst. Und die Perks sind, also es gibt halt diese permanenten Perks, die kannst du dann auch zurücksetzen. Also du musst jetzt nicht, wenn du dich mal irgendwie vertan hast oder so, bist du drauf festgelegt und kannst sagen, nee, mit dem Scheiß kann ich jetzt nichts anfangen, aber doch keine so gute Idee, als du es dann schon beim Spielen festgestellt hast. Und dann kannst du diese Sachen dann auch wieder rückgängig machen und so. Und es ist auch ganz cool, also das gibt dann später so zum Beispiel auch so Höhlensysteme und sowas irgendwie, also dann wirklich so aussehen wie Tropfsteinhöhlen und so. Also optisch tut sich dann auch in den Leveln immer so ein bisschen was. So, dass auch so vom Layout, dass dann auch Feinaufkommen ein bisschen größer werden und dass dann auch das alles ein bisschen intensiver wird. Das ist schon nicht leicht. Nee. Kein leichtes Spiel.
Ja, das
aber ist, so ein Spaß. Ne?
Ja, super cool, auf jeden Fall. Also das ist aber vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Kritikpunkt, den ich dann hatte, wenn man hauptsächlich Solo spielen will. Ja. Die Charakterprogression ist am Anfang doch sehr schleppend. Also ich fand jetzt, man merkt erstmal so die ersten 5, 6, 7 Male, wenn man einen Run macht, eigentlich kaum, dass man stärker wird, obwohl man halt ein Level hat, obwohl da einige Perks dazukommen. Ist, glaube ich, fürs spätere Spiel cool, weil der 80. Perk muss ja irgendwie auch noch auswirken. Und in der Summe wird das dann wahrscheinlich ziemlich krass. Aber die Kehrseite ist halt, dass man am Anfang mit den kleinen Statusveränderungen halt keine richtig krassen Verbesserungen merkt. Das Einzige, wo man halt dann natürlich besser wird, ist selber, ne? Man kommt halt mit dem Gameplay, genau, wunderbar, der Ton, auch schön, mit dem Gameplay besser klar, aber das ist vielleicht was, also ich mag das, wenn man irgendwie schneller so ein bisschen krasser wird, aber das ist, glaube ich, persönliches, eine persönliche Präferenz.
Ist auch generell ein bisschen schwierig, das Spiel auch am Anfang zu lesen, finde ich so. Also es ist eine Menge auf dem Bildschirm los, das werde ich sehr positiv. Ich mag, wenn es das totale Chaos ist, irgendwie finde ich das geil. Ja, das ist mega krass zwischendurch. Also vor allen Dingen, wenn man das dann zu viert spielt, also man kann es sowohl im Koop online als auch lokal auf der Couch, was super geil ist, bis zu 4 Spielern spielen, was natürlich auch so ein bisschen einen gewissen Chaosfaktor hat, der aber unheimlich Spaß macht irgendwie. Ja. Auch wenn die Framerate da manchmal so in die Knie geht auf der PS4. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem PC ist, aber auf der PS4 ist es manchmal so.
Ja, man hatte zwischendurch wirklich, also das ist aber nicht schlimm, weil das sind
so. Das ist so ein bisschen wie bei Metal Slug.
Ja, Tatsache. Ja. Nee, wirklich. Also, ja, ich bin da eigentlich, wie gesagt, wissen die meisten ja mittlerweile ein bisschen empfindlich eigentlich. Ja. Aber ich fand es da jetzt nicht schlimm. Also, es ist überhaupt kein echter Kritikpunkt. Ich meine, das wäre natürlich schöner, wenn es flüssiger laufen würde, aber dadurch verliert man jetzt nicht die Kontrolle oder so über das Spiel.
Es ist irgendwie
das
so ein
das Chaos, was dann in dem Moment tatsächlich da passiert.
Es ist witziger, unbewusst, also ein bisschen wie bei Metal Slug oder ähnlichen Spielen, so ein unbeabsichtigter, dramatischer Effekt.
Ja, genau,
wie so
eine mehr Slow-Mo als Framerate-Einbruch.
Würde ich auch gerne jetzt lieber im Flüssig sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber irgendwie ist das irgendwie, zu diesem Arcade-Flair hat mich jetzt auch jetzt nicht so mega gestört, so. Aber sollte man auf jeden Fall erwähnen, dass es manchmal passiert. Kontrolle verliert man aber dadurch auf jeden Fall nicht, das stimmt. Es ist so, weil es ja keine Frame-Drops gibt, ne? Also ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. Also es werden keine Frames ausgelassen, es wird jeder Frame abgespielt, es verändert sich dann einfach nur von der Geschwindigkeit her.
Ja, stottert ein bisschen.
Aber stottert dann. Naja, stottern ist ja auch nicht, es wird einfach langsamer. Es ist wie so,
als genau, richtig, so rum. Ja, stottert eben nicht. Ja.
Genau. Es ist so. Aber es ist auch cool, also es gibt ja irgendwie 5 verschiedene Charaktere, von denen man dann 4 aktiv in das Spiel mit reinnehmen kann. Die haben dann alle auch unterschiedliche Kernfähigkeiten, also angefangen von den Maschinengewehrtypen bis hin zu so einer komplett grünen Bazooka-Frau, die dann nur einen Schuss, aber dafür einen heftigen Schuss irgendwie abfeuern kann. Dann hast du irgendwie, du hast an, als wir dann zu zweit gespielt haben, in einem komplett neuen Spielstand, haben wir dann den zweiten Charakter freigeschaltet, das soll jemand so einen Flammenwerfer, ne?
Ja, so, ja, der hat halt so blaue Dieselpunk-Flammen. ist schon ein Flammenwerfer, so von der Mechanik, aber war cool.
Ja.
Also, die Kombination war einfach super. Das ist, also dieses Spiel ist im Multiplayer tatsächlich deutlich besser. Also das ist
viel besser. Ja,
es ist sehr viel mehr Spaß. Was jetzt nicht heißt, dass es alleine keinen Spaß macht, aber es ist schon, also war schon viel witziger halt, wenn du den Werwolf-Charakter hattest mit der Minigun und dann eine Sekundärwaffe, was weiß ich, zum Beispiel diesen Orbitallaser, den es ja zum Beispiel auch als Sekundärwaffe gibt. Und ja. Ich hatte dann halt für die kleinen Feinde und für so die Close Quarter Combat, sag ich mal, den Flammenwerfer und dazu dann noch Minen als Zweitwaffe und dann metzelt man sich da schon ganz gut durch und dann ist das, wie haben wir gestern gesagt, ein ordentliches Gespratze.
Genau.
Und das kriegt man halt alleine nie so ganz diesen Kick, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall was im Multiplayer sehr geil rüberkommt und auch viel besser ist, ja.
Ja, auch geil, dass das Spiel halt wirklich auch erst endet, wenn der letzte Spieler auch dann gestorben ist, wie es bei vielen Multiplayer-Titeln ist. Und dass der aber einfach immer eine Chance gibt, den zurückzuholen, indem du Health-Packs findest so und du musst dann einfach einen Mindestwert an Health einsammeln, um den anderen wiederzubeleben, irgendwie ja. So. Manchmal fehlt dann irgendwie so der letzte Punkt.
Ja. Das bringt eine geile Dramatik rein. Also wir hatten es ja immer, ja. Ja wahrscheinlich pari-pari abwechselnd, dass einer von uns immer als erstes im Level halt das Zeitliche gesegnet hat. Und dann hat man halt diese Leiste, ja, dass man insgesamt jetzt 20, glaube ich, HP wieder einsammeln muss. Und Heilung ist echt selten im Level. Und alleine wird's natürlich nicht einfacher und dann hat das schon eine ganz coole Dramatik, wie man dem anderen dann dabei zuguckt, wie er versucht, möglichst sicher noch irgendwie durch dieses Level, aber der muss ja irgendwo hin, wo auch Health ist und das ist wirklich cool. Also das hat, gibt nochmal so einen extra Kniff und macht's dann auch nicht zu langweilig noch zuzugucken. Also das ist nicht schlimm, wenn man als erster steht, wenn man dann halt so mitfiebert, so als würde man jemanden anfeuern. Das ist
cool. Das ist echt ganz cool. Mechanik, ja. Und vor allen Dingen auch, gerade bei den späteren Bossen, also es gibt halt, wie gesagt, diesen Priester zum Beispiel, der verwandelt sich dann irgendwann in so einer Phase dann in so einen Fisch, also ich würde es irgendwie als Piranha oder so beschreiben, und dann feuert der auch so Bullet-Hell-artige Geschosse von sich weg, so, und wenn du dann irgendwie merkst, so, okay, hier ist irgendwie, hier wird's jetzt eng und so, dann macht das Zuschauen dann auch irgendwie Spaß, weil alles hängt dann von diesem einen Spieler ab, so, der dann hoffentlich das Ganze dann irgendwie doch noch rockt. Ist auch cool, dass man dann, also manche Perks dann auch sehr intelligent nutzen kann. Es gibt dann ja auch so Defensivfähigkeiten, wie zum Beispiel, dass du ein Schild aktivieren kannst oder so für eine kurze Zeit. Also man kann da auch ein bisschen strategisch vorgehen. Meine größte Kritik ist eigentlich nur, dass es am Anfang ein bisschen schwierig zu lesen ist, weil die Kollisionsabfrage auch ein bisschen lütt ist, was die Geschosse und was diese ganzen Effekte irgendwie so angeht. Weil man checkt am Anfang nicht so wirklich, wo man zum Beispiel durchschießen kann und wo nicht. Wir haben dann irgendwann festgestellt, das hat dann was mit der Helligkeit der Flächen zu tun. Wenn es halt schwarz ist, wenn es eine schwarze Wand ist, dann kann man da nicht durchschießen. Durch manche Wände kann man dann doch durchschießen. Aber man sieht es auf den ersten Blick nicht so genau. Ein bisschen schwierig. Und es gibt auch manchmal so, was ich auch schwer finde einzuschätzen, ist, wo die Hitboxen der jeweiligen Sachen sind irgendwie. Also ich kann irgendwie nicht sehen, manchmal sehe ich nicht, was trifft mich jetzt, was trifft mich nicht.
Das so, stimmt, das war ganz krass einmal, da weiß ich aber nicht, ob das an der Verbindung lag, als du den ersten Boss da mal noch alleine bekämpft hast. Da habe ich ungefähr 26 Mal in der Zeit gedacht, oh Gott, jetzt hat er ihn, oh Gott, jetzt wurde er noch mal getroffen. Und jedes Mal war das aber nicht so. Also das fand ich auch. Also manchmal, gerade bei diesen Minen, die Gegner werfen, da war ich mir echt manchmal nicht sicher, trifft er mich jetzt, warum hat er mich jetzt doch getroffen? Das ist sicherlich durchaus valider Kritikpunkt. Und auch auf den zweiten Blick sieht man manchmal nicht, wo man durchkommt. Zum Beispiel, es gibt ja so Plattform-Rätsel. Plattform-Rätsel ist übertrieben, aber es gibt auch so mobile Plattformen, über die man halt springen kann. Und manchmal ist eine Kiste hinter so ein, hinter 3, 4 so Boxen und man kann irgendwie da auf die Seite springen, aber dann doch nicht durch, aber durchschießen kann man schon. Also das ist wirklich nicht so in Vollendung gelöst, leider, ja. Aber also ich weiß nicht, ob wir mal eine Situation hatten, wo uns das irgendwie in die Bredouille gebracht hat. das jetzt eher nicht so, ne? Aber es ist
nee, ein bisschen also Spaß, ja. Spaß macht es eigentlich die ganze Zeit. Ja, das ne? schon, also das ja. muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie doof ist und keinen Spaß macht, aber ich finde so diese pixelgenaue Transparenz, was sich trifft, was sich nicht trifft, die ist halt im Gegensatz zu so Sprite-basierten Spielen, die aus diesem Genre kommen. Also wenn wir zum Beispiel bei Metal Slug oder so sind, da kannst du es irgendwann sehr gut lesen und sehr, sehr gut einschätzen. Und hier bei diesen polygonbasierten Sachen ist es halt teilweise sehr, sehr schwierig so. Also ich würde so vom Gefühl her schon sagen, dass diese ganze Kollisionsabfrage und das Trefferfeedback allgemein eher so zu deinem Vorteil gesetzt ist irgendwie. Also wenn überhaupt, dann ist es in Anführungsstrichen ein bisschen großzügiger, so dass du jetzt nicht sofort bei jeder Kleinigkeit irgendwie weggenockt wirst und getroffen wirst, ist so mein Gefühl. Müsste man jetzt so Frame by Frame testen, ob das jetzt wirklich so ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht als spielerischen Nachteil empfunden, so das so zu spielen. Also es macht wirklich jede Menge Bock. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so ein gewisses Quäntchen Präzision einfach da so ein bisschen fehlt. So.
Hast du mal Broforce gespielt?
Ja.
Da fand ich das irgendwie ein bisschen knackiger.
Genau. Da, aber es sind ja auch Pixel.
Ja, genau. Ne? Also das wäre aber so vom Gameplay ist das ja also ein bisschen hinkender Vergleich, aber nicht ganz weit weg. Und da ist das vom Trefferfeedback und vom Gunplay her fand ich das da ein bisschen schicker geregelt. Aber an sich ist das Jammern auf verhältnismäßig hohem Niveau. Also es ist
ja, richtig, alles, ja, alles völlig.
Cool. Also,
alles cool.
Und, ja.
Also insofern, also mir macht's echt Spaß. Also ich muss echt sagen, also Rogue Stormers, ehemals Diesel Stormer.
Weißt du, warum die sich umbenennen muss? Also das Spiel
irgendeine Namensrechtgeschichte. Ja, also in irgendeinem Land der Welt gab's wohl eine Ähnlichkeit mit einem Namen oder keine Ahnung, und sie mussten es dann leider ändern. Und das hat aber leider dazu geführt, dass sie so hin schon eher schon nischiges Spiel, was jetzt nicht so viele Leute beachtet haben hier im westlichen Raum, dann vielleicht auch dann einfach komplett aus den Augen verloren haben.
Ja,
wie
gesagt, also ich hatte es ja sogar auf dem Schirm und ich habe davon dann nichts mitbekommen, was echt kein gutes Zeichen ist, sag ich mal. Und das war ja auch, ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen eingelesen, das war ja sowieso eine etwas knappe Kickstarter-Geschichte und so auch. Ne? Die mussten ja irgendwie auch zweimal kickstarten, glaube ich, oder? Ja. Und dann ist halt umso, also ich finde es halt noch ein bisschen mehr schade, wenn dann aus so einem Quatsch halt dann auch noch die Publicity flöten geht. Das ist halt ärgerlich, ne? Weil das Spiel ist wirklich, also auch, das ist ja auch so in der in der Gänze sehr cool. Also es ist ja auch manchmal ist ja vielleicht das Spiel selbst cool, aber die Menüs sehen irgendwie billig aus oder so, ne? Aber das ist ja komplett durchdesignt. Also es sieht
ist geil.
Super stimmig. Wir hatten einmal ein kleines Problem mit dem Netzwerk, aber das kann durchaus auch einfach an der PS4 gelegen haben oder an Provider, das konnten wir nicht jetzt feststellen. Ja. Ansonsten ist das total sauber, echt cool.
Auch das Gegnerdesign ist aber einfach
super
cool.
Super geil, also super liebevoll. Also
gut gemacht irgendwie, also so zum Beispiel diese Fischroboter-Würmer.
Ja, oder die Oktobusse.
Oktobusse und so. Also auch so merkwürdige Elemente, die doch funktionieren, so auch so große Roboter, die dann so rumlaufen, so wo dann teilweise Gnome drauf sitzen, die das dann steuern, so als Mech oder sowas, sind einfach cool durchdesignt und insgesamt einfach auch sehr sauber gemacht. Also das Spiel ist mir jetzt auch irgendwie, bis auf diese Netzwerksachen, die aber, wie das kann man echt schwer sagen, ob es jetzt wirklich PSN war. Es ist jetzt, weil das kommt jetzt nicht so selten vor, dass PSN mir da manchmal schön abkackt.
Ja.
Also es kommt auch bei großen professionellen AAA-Dingern kommt es auch vor, dass es dann irgendwie dann nicht kommt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt ausgerechnet an dem Spiel irgendwie lag. Aber davon abgesehen, also es ist ein super Ding. Also es ist echt sehr empfehlenswert. Und es gibt's auch, also wer gerne Spiele sammelt, gibt's auch als Retail. Also ich habe eine Retail-Version davon gekauft, die kostet schlanke 20 Euro.
Ich gucke mal, was es so kostet.
Ist jetzt über so Edu Esco rausgekommen, gibt's für Xbox und PS4 als Retail-Version, aber gibt's natürlich auch als Steam-Spiel und digital als Download und so und kostet
auch mit. Also kostet auch 20 Euro zum Beispiel auf Steam.
Ja, und das ist ein sehr, 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 sehr guter Preis für ein sehr, sehr cooles Roguelike.
Also gerade wenn man wirklich so einen Abend vor der Brust hat, wo man irgendwie weiß, dass man zu zweit oder noch besser zu dritt oder zu viert halt wirklich was spielen will, das vom Umfang taugt das auf jeden Fall vom Gameplay garantiert. Also das Das sind 20 Euro, die auf jeden Fall gut angelegt sind. Vor allen Dingen, wenn man halt so wie wir dann die Gelegenheit hat, das kooperativ zu spielen.
Ja, also Singleplayer würde ich halt eher so eingeschränkt empfehlen. Ja, genau, ne? Wie gesagt, also das finde ich so, da finde ich jetzt andere. Da gibt's Run-Guns, die sind einfach vielleicht einen Tacken geiler.
Ja, aber die haben dann vielleicht nicht diese Roguelike-Mechanik. Also diese Kombination ist schon nicht ganz cool. Ja. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also gar nicht, sowieso nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht auch noch alleine mich ein bisschen reinfuchs.
Ja, ja, aber wirklich zweit, so, aber im Koop ist es ein Brett. Und ey, also zu viert Couch-Koop, Hammer. Das macht wirklich richtig Spaß. Das ist auch cool von Schwierigkeitsgrad, dass sich das dann, dass die Gegner sich dann auch so ein bisschen dann so ein bisschen anpasst, so. Also es ist dann schon dynamisch irgendwie angesetzt, dass dass wenn dann viele Spiele unterwegs sind, dass die Gegner dann auch stärker werden, so dass man da jetzt nicht durch das Spiel durchfliegt, wenn man irgendwie sozusagen wenn man sozusagen dann halt zu viert spielt, sondern schon so, dass es dann schwerer wird. Cool gemacht, also wirklich an alles gedacht so und kann ich sehr empfehlen.
Ich sehe gerade, wenn man das online auch, also wenn man jetzt gar nicht Couch-Koop über Steam zum Beispiel machen will, gibt es einen Viererpack für 49 Euro und dann gibt es eigentlich kein Argument.
Ach so, dann kann man, dann kriegt man eine Vergünstigung, wenn man mehrere Keys kauft.
Ja, ja. Also das wäre, also wenn man jetzt weiß, man trifft sich jetzt nicht permanent zu viert, aber wenn sich jetzt gerade vier Leute überlegen, das wäre geil zusammen, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen. Das ist wirklich wirklich sehr cool.
Ja. Ja, und durch das viele Aufleveln ist man, also wenn man auf sowas steht, auf Leveln und so, dann kann man da sich eine ganze Weile mit beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Ja, cooles Ding. Also wir empfehlen es, ne?
Ja, ich würde auch sagen, wir werden es wahrscheinlich auch nochmal reinschmeißen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Daumen hoch für Roguestormers. Ja. Schönes Spiel.
Ja, absolut.
Okay. Ja, Michael, dann glaube ich, haben wir alle Fragen, alle wichtigen Sachen besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann könnt ihr das natürlich in den Kommentaren loswerden oder uns im Discord-Chat ansprechen oder so. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, auch so. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.